Hallo bei den Predigt-Buddies. Lea, schön, dich zu sehen.
Hallo Anja, ich freue mich auch.
Wir sprechen heute über den 20. Sonntag nach Trinitatis. Die 2 vorne, die 2 im Zehner, bedeutet, es geht wirklich unweigerlich aufs Ende des Kirchenjahres zu. Krass, oder? Ich glaube, wir haben noch 3, 4, 5 Aufnahmen, dann ist das Kirchenjahr schon vorbei.
Geht's los mit dem Advent, ja.
Hurra, hurra, erster Advent. Nein, aber heute 20. Sonntag nach Trinitatis, das ist der 30.10. in diesem Jahr. Meine Stimme, wie man hört, ist immer noch unglaublich schlecht, aber wir werden sehen. Ich lasse dich mehr reden und erhole meine Stimme.
Oha.
Das passt gut. Genau. Der Wochenspruch steht im Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text aus dem Hohen Lied Salomos. Das Lied der Lieder wird es auch genannt. Ich habe einmal in meinem Leben über das Hohe Lied gepredigt. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Erfahrungen gemacht hast. Hast du schon mal mit dem Hohen Lied so Predigterfahrungen gesammelt?
Ich glaube, ich habe schon mal einen Text gepredigt, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, welchen, aber auf jeden Fall nicht diesen.
Ja.
Also ich habe auch den noch nie als Trauspruch gehabt bei einer Hochzeit. Das ist ja wohl auch ein beliebter Trauspruch, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen.
Ja.
Die Paare, die ich trauen durfte, die haben sich immer für andere Verse entschieden.
Ja, ich habe ja meinen Bruder getraut.
Ja.
Meine Schwägerin hat sich gewünscht, dass ich so ein Segenswort oder eine kurze Ansprache halte auf ihrer Hochzeit und dass die auch einen biblischen Bezug haben soll. Und das habe ich natürlich sehr gern getan. Und es sollte, wen wundert's, um die Liebe gehen. Und dann habe ich den 1. Korinther 13 mit dem Hohelied Salomos oder mit dem Lied der Lieder in Verbindung gebracht und habe das gesamte Lied der Lieder, also ich habe nicht alles gelesen, sondern auszugweise, aber ich habe schon diese beiden Texte miteinander in Korrespondenz gebracht und das war sehr spannend. Und bei dem drüber arbeiten habe ich gemerkt, dass das echt ein Liebeslied ist, ja. Ist so unglaublich toll. Mm. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen werden. Der Predigttext, deswegen die lange Vorrede, ist wahnsinnig kurz. Es sind 1,5 Verse, die du uns gleich vorlesen wirst. Vorweg noch ganz kurz, man weiß nicht so ganz genau bei dem Hohenlied, wann es entstanden ist. Es wird Salomo zugeschrieben, von daher kann man vielleicht sagen, so 2.500 Jahre oder so. Aber so ganz richtig weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht, hast du mir in der Vorbereitung gesagt, um die Worte meines Bruders ein erneutes Mal zu zitieren. Und genau so ist es. Man weiß es nicht ganz genau, man weiß nur, es ist ein weisheitlicher Text und es ist ein Liebeslied. Und wer die Protagonisten sind, auch darüber ist man sich nicht einig. Ist es Israel und Gott oder ist es ein Mann und eine Frau? Ist es tatsächlich auch der König Salomo in all seiner Weisheit und seinen unendlich vielen Frauen? Es ist unklar. Ist auch nicht wichtig. Entscheidend ist, dass wir heute diesen Text besprechen. Und dass er in die Bibel aufgenommen ist, spricht ja auch eine eigene Sprache. Vielleicht gucken wir auch im Laufe unseres Gesprächs mal auf seine kirchengeschichtliche Bedeutung. Aber das wird sich zeigen. Jetzt bitte ich dich erstmal, dass du den Text liest und uns auch verrätst, wie die Eingrenzung ist. Also Hohelied habe ich schon gesagt, aber welche Eingrenzung, welches Kapitel, Verse und so weiter und welche Übersetzung?
Ich habe mich für die Elberfelder Übersetzung entschieden und die Eingrenzung ist Kapitel 8, also auch das letzte Kapitel des Hoheliedes, die Verse 6b und 7. Mhm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe. Hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten.
Ja, wahnsinnig kurz und unfassbar leidenschaftlich. So erlebe ich diese 1,5 Verse. Lea, ich bin total froh, dass ich heute leite, weil du die ersten Worte sagen darfst, wo du angedockt bist. Was hat dich angesprochen? Wo sagst du, da schlägt mein Herz ein wenig höher?
Mein Herz schlägt höher, das weiß ich jetzt noch nicht, wo mein Herz höher schlägt. Aber mir ging es tatsächlich so, wie du es praktiziert hast bei der Hochzeit deines Bruders, dass ich sofort an das Hohelied der Liebe aus 1. Korinther 13, also von Paulus, denken musste, insbesondere an Kapitel 13, Vers 13. Nun bleiben aber Glaube, Liebe, Hoffnung, aber das Größte ist die Liebe. Mhm. Und da dachte ich auch schon, also für mich korrespondiert das Hohelied auch sehr mit dem Hohelied im 1. Korintherbrief. Da bin ich sehr angedockt. Und zwei Beobachtung fand ich sehr stark. Einmal diese Beobachtung, dass interessanterweise jetzt bei diesen Versen ja nicht der Liebende oder die Liebende spricht, sondern da ist, bekommt die Liebe auf einmal so eine allgemeine, also das sind auf einmal so eine allgemeine Aussagen. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie in der Ich-Form, sondern da wird allgemein gesagt, so ist das mit der Liebe. Mhm. Die Liebe oder denn stark wie der Tod ist die Liebe und so weiter und so fort. Und da auch dachte ich auch, das ist interessant, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Und wir sind ja als ChristInnen so geprägt von, die Liebe ist stärker als der Tod. Mhm. Und da dachte ich, das ist spannend, dass da durch das Ostergeschehen für uns ChristInnen so eine Steigerung reinkommt. Mhm. Wir haben ja gerade in der vorletzten Folge festgehalten, dass ich Christina Brodereck so gerne mag und alles, was sie schreibt und sagt. Mhm. Und da ist dieser Satz, die Liebe ist stärker als der Tod, für mich sehr geprägt. Und hier wird aber gesagt, denn stark wie der Tod ist die Liebe. Und das finde ich aus menschlicher Perspektive sehr interessant, also als Liebe in einer Partnerschaft, aber auch in dem theologischen Verständnis vom Hohelied. Und interessant fand ich auch, darum habe ich mich für die Elberfelder Übersetzung entschieden, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Also ihre Gluten sind Feuergluten, eine Gottesflamme sozusagen. Und da ist die einzige Anlehnung an so einen Gottesnamen im Hohelied oder einer der wenigen. Und da dachte ich, ja, also auch die Liebe hat was zu tun mit einem Funken Gottes, mit einer Gottesflamme. So, da bin ich sehr erinnert an 1. Johannes, ne? Gott ist die Liebe, ja. Ist ja die eine sehr steile Aussage vom 1. Johannesbrief. Ja, also du merkst so viele lose Enden, ne?
Ja. Ja, viele lose Enden, so ging es mir auch. Ich war sofort erinnert, als ich das las, an einen Film, den ich sehr schätze. Mord im Pfarrhaus, kennst du den?
Nein.
Der ist unglaublich empfehlenswert. Mit Rowan Atkinson in der Hauptrolle, der ist der Pfarrer. Mhm. Also Mr. Bean mal in einer ernsten Rolle, in einer Rolle, die unglaublich gut zu ihm passt. Mhm. Und man kann, also ich empfehle allen Leuten, Mord im Pfarrhaus zu gucken. Ist einfach ein großartiger Film, wenn man schwarzen englischen Humor mag, dann auf jeden Fall. So, und die Ehe von diesem Pfarrer, die ist also wirklich am Scheideweg, ja. Also die Frau will ihn eigentlich verlassen. Mhm. Liegt auch daran, dass er eben so wahnsinnig knöchern ist. Und dann sagt seine Schwiegermutter zu ihm, dass er das Hohelied mal lesen soll. Und zwar, ja, das kennt er, das ist doch eine Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk Israel. Und dann sagt die, das ist doch Quatsch, das ist doch eine Fehlinterpretation, das ist doch eine Liebeserklärung zwischen zwei Menschen, ein Liebesbrief. Und dann gibt es eine Szene, sie ist im Bad und macht sich fürs Bett fertig und er liegt im Bett schon und liest aus dem Hohelied laut vor. Und ist wahnsinnig sinnlich. Es ist, also man, ich weiß nicht, ob sich jemand vorstellen kann, dass Rowan Atkinson sinnlich sein kann, aber diese Szene ist unfassbar sinnlich. Und das hat mir auch nochmal das Verständnis fürs Hohelied neu eröffnet. Also ich bin tatsächlich immer eher damit konfrontiert gewesen, bis zu diesem Film, dass dieses Hohelied, ja, also auf gar keinen Fall Erotik sein kann. Das ist, also das wäre missverstanden, sondern es muss, also in eine Liebesgeschichte zwischen, als die Leidenschaft Gottes für sein Volk darstellen. Und durch diesen Film bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es sein kann, ja, aber dass es eben auch und vor allem eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen ist, eine leidenschaftliche Erzählung. Und ich finde es großartig, dass diese Leidenschaft in der Bibel Platz hat und dass auch mit dieser blumigen Sprache nicht gespart wird. Blumig im Sinne von leidenschaftlich, im Sinne von sehr malerisch, also wirklich ja Bilder gebraucht werden, die bei mir jedenfalls sofort so ein ganzes Potpourri an inneren Bildern aufmachen. Die Liebe wird ja hier dargestellt wie elementare Gewalten und das ist die Liebe ja. Die Liebe ist ja eine elementare Gewalt. Und während wir im Griechischen, im Neuen Testament, immer unterscheiden zwischen Eros, Philein und Agape, ist es ja im Hebräischen nicht, also gibt es ja diese Unterscheidung durch drei Worte nicht, sondern ist ja sozusagen Auslegungssache, wie du den Begriff deutest. Und mit diesen leidenschaftlichen Worten würde ich sagen, ist es, oder mit dieser Leidenschaft, mit diesen elementaren Gewalten und eben auch der, wenn man drumherum liest, der Wahrnehmung, dass Sulamita ist, die, glaube ich, hier zu ihrem Geliebten spricht oder von ihrem Geliebten. Der Vers 6 geht ja los mit, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Und dann erst soll ja der Predigtext losgehen. Also es ist ja schon, finde ich, eine Geschichte oder eine Liebeserklärung, die Beschreibung einer leidenschaftlichen, romantischen Liebe zwischen zwei Menschen. Und dass das auch Platz hat in unseren Gottesdiensten, finde ich total wichtig, denn uns Christen wird ja oft nachgesagt, dass wir blutleer seien, wenn es um Leidenschaft geht. Und es gibt ja auch vor allem schon im protestantischen Raum auch eher eine Leibfeindlichkeit, erlebe ich so. Also nicht mehr jetzt, aber die gab es. Und dieses Aufbrechen, das Leben genießen in vollen Zügen und einfach zu wissen, ist es dieses eine Leben hier auf der Erde, das wir haben, das Gott uns geschenkt hat und das nicht von Knechtschaft geprägt ist, sondern von Leidenschaft. Das ist für mich total stark an diesem Text. Und dass wir das predigen, 3, 4 Sonntage, bevor das Kirchenjahr zu Ende ist, vor dem Ewigkeitssonntag, finde ich eine ganz starke Sache, weil, wenn wir uns überlegen, Ewigkeitssonntag, da geht es ja wirklich um das Ende des Lebens. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, ist ja so das Thema in 3, 4 Wochen. Und jetzt nochmal, das zum Klugwerden gehört aus meiner Sicht auch, zu lieben, wirklich leidenschaftlich zu lieben, sich nicht alles zu versagen.
Und sich das zu trauen, ne? Ja, sich genau. Das zu trauen, finde ich, ne? Sich leidenschaftlich zu lieben.
Ganz genau. Wenn man sich die Paralleltexte anguckt zu diesem Predigtext, dann bin ich, also es wird eher trocken und nüchtern. Das ist die Noah-Geschichte. Noah geht aus der Arche, baut einen Altar und Gott setzt seinen Bogen in die Wolken und so. Das hat schon wieder sehr was alles von Bundesgeschichten, Bundesschlüssen und so. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das einordnen soll. Aber ich würde mich tatsächlich gerne darauf konzentrieren, hier die Liebe zu feiern. Es gibt ja einen Grund, warum wir das jetzt machen sollen. Ja.
Also mit Noah, das hat ja den Bezug zu Vers 7, ne? Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und da ist natürlich der Ursprung zu sagen, nicht der Mensch hat sich nach der Sintflut verändert, sondern Gott hat sich umgekehrt. Gott hat sich entschieden, diese Menschen zu lieben, so wie sie sind und nie wieder die Menschheit auszulöschen. Und das ist natürlich, wenn du jetzt, hast du dich ja schon dagegen ausgesprochen und das, ich teile das auch, wenn das jetzt nicht einfach so nur auszulegen im Sinne von das hohe Lied, da geht es um das Volk Israel und um Gott, also da geht es um Gottes Liebe zu den Menschen alleine, sondern ich glaube auch, dass da die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei Menschen angesprochen wird. Da bin ich auch bei dir. Aber so mit Vers 7 ergibt es schon Sinn, ergibt es großen Sinn, den Text aus Genesis 8 und 9 zu lesen, wenn man dem Duktus des Kirchenjahres folgen möchte. Aber die Frage ist, genau, für was entscheidet man sich? Du hast dich jetzt schon so ein bisschen entschieden. Und ich bin auch so, dass ich merke, ich möchte gerne auch das nochmal aufspüren, die Kraft von Liebe, dass Liebe einfach die größte ist. So. Also ich meine, klar, irgendwie tun wir das ja jeden Sonntag, aber ich finde es auch stark, nochmal in aller Knappheit das vor Augen geführt zu bekommen. Und da dachte ich auch so, wenn man das korrespondieren lässt mit 1. Korinther 13, ne, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, dann finde ich auch, welche Rolle spielt Hoffnung und Glaube auch für die Liebe? Und da war ich so erinnert, gerade gestern haben wir eine weitere Folge von der Serie Der Herr der Ringe geguckt.
Ach ja.
Und das sagt ein Elb zu einem anderen Elb sinngemäß, dass das Auge der Hoffnung das ist, was sich morgens in finsteren und düsteren Zeiten als erstes öffnet und abends auch als letztes schließt.
Ach ja.
Und da dachte ich, ja, die Liebe ist das Größte, aber auch Hoffnung spielt eine große Rolle im Lieben. Und auch in der Leidenschaft, ne? So.
Ich glaube, dass es wirklich zusammenhängt, ja.
Und was ja hier stark gemacht wird, du hast es ja schon im Prinzip, Liebe ist wie so eine Naturgewalt, ne? Sie ist, hat einfach wahnsinnig viel Kraft. Und hier in den Pastoralblättern hat der Kollege Tobias Götting hier aus Hamburg Bezug genommen auf die Traupredigt von Bischof Curry. Heißt der so? Curry? Ich glaube, er heißt wirklich
Lecker.
Curry. Als es um die, ja, wahrscheinlich spricht man den anders aus. Als es um die Hochzeit ging von Meghan und Harry.
Ja.
Und die ist ja auch so viral gegangen. Und da hat er, ich kann ja mal eben vorlesen, mal zitieren aus der Traupredigt. Er hat gesagt, wenn Liebe der Weg ist, stellt euch Regierungen vor und Staaten. Wenn Liebe der Weg ist, stellt euch die Wirtschaft vor, den Handel. Wenn Liebe der Weg ist, stellt euch die müde alte Welt vor, wenn Liebe der Weg ist, wenn uneigennütziges, opferbereites Lieben der Weg ist, dann wird kein Kind jemals wieder hungrig sein. Wenn Liebe der Weg ist, dann lassen wir Gerechtigkeit fließen wie einen mächtigen Strom. Wenn Liebe der Weg ist, dann wird Armut der Vergangenheit angehören. Wenn Liebe der Weg ist, dann wird die Welt ein gesegneter Ort sein. Wenn Liebe der Weg ist, dann werden wir unsere Schwerter und Schilder ablegen, am Ufer der Flüsse und werden sagen, Krieg nie mehr. Wenn Liebe der Weg ist, dann gehen wir anders miteinander um, so als ob wir wirklich eine Familie wären. Meine Brüder und Schwestern, das ist der neue Himmel und die neue Erde, eine neue Welt, eine neue menschliche Familie. Das ist also zitiert aus der Traupredigt. Das war natürlich noch vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber ich merke, dass mich das einfach nochmal sehr berührt. Und ich glaube tatsächlich, dass Liebe die einzige Kraft ist, die verändert.
Das glaube ich auch.
Und dass Liebe, auch die leidenschaftliche Liebe, wirklich die einzige Kraft ist, die Veränderung vermag. Und da, wo es jetzt diese krassen Konflikte gibt und diese Ungerechtigkeiten und egal ob Afghanistan, Iran, Ukraine, Russland, was wir jetzt immer angesprochen haben in den letzten Wochen und Monaten, dann merke ich, das ist immer die Abwesenheit von Liebe. Mhm. Es ist immer die Lieblosigkeit. Und auch Liebe ist auch für mich das Allereinzige, was ich mir vorstellen könnte, was Fundamentalisten, was Menschen wie Putin verändern könnte.
Ja.
So. Und darum glaube ich, ist mit der Idee, dass Gott die Liebe ist, hat Gott auch irgendwie alles auf eine Karte gesetzt, ne? Also diese Welt ist so abhängig von Liebe und Liebe ist die einzige Kraft, die Veränderung bringt und aufrichtet. Und natürlich braucht es auch Glauben und es braucht auch Hoffnung. Aber ich finde, auf diese Karte zu setzen, finde ich auch irgendwie super gut.
Ja. Absolut. Ich frage mich, ob wir das hinbekommen in der Predigt, deutlich zu machen, also in diesem Text geht es für mich um romantische Liebe. Hm. Ein Mensch, der zur romantischen Liebe fähig ist, ist, glaube ich, auch zu weiterer Liebe fähig. Zu Liebe, die über die Romantik oder die Zuneigung zu dem geliebten Menschen hinausgeht. Glaube ich wirklich, ja. Ich glaube, dass das, was wir immer trennen zwischen, also griechisch trennen zwischen Eros, Philein und Agape, dass diese Trennung nur eine theoretische Trennung ist. Ich glaube, echte, wahre Liebe, also die uneigennützig ist. Und auch erotische Liebe kann uneigennützig sein, weil sie natürlich von dem Angezogensein zum Partner, zur Partnerin, zum geliebten Menschen geprägt ist und bestimmt ist. Aber trotzdem, wenn sie echt ist, dann hat sie zuerst das Wohl des Geliebten, der Geliebten im Sinn und nicht das eigene Wohl. Und auch dann, wenn sie erotisch ist.
Ja, ich würde jetzt auch die Romantik da, ich würde dem Text nicht die Romantik entziehen wollen, aber zu sagen, es geht darüber hinaus noch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, dass, ganz genau. Ich glaube, das meinte ich jetzt, vielleicht war das ein bisschen verwirrend, aber dass die romantische Liebe, eine echte romantische Liebe, dich zur Liebe darüber hinaus befähigt. Auf jeden Fall. Wenn du zu der einen Liebe fähig bist, bist du zur anderen Liebe auch fähig. Mhm. Ganz interessant, ich habe gestern, kennst du den Podcast Die Liebesäpfel? Oder nur Liebesäpfel?
Nee, leider nicht, nein. Noch nicht.
Es ist ein sehr, sehr spannender Podcast, ja, empfehle ich. Die erste Folge handelt von Masturbation, die zweite von Liebe. Und die Folge zur Liebe, also es wird von einem Theologen und einer Therapeutin, die macht Sexualkunde mit Kindern oder mit jungen Erwachsenen an Schulen, unter anderem, ja. Die hat noch mehr Professionen, aber das macht sie. Sie ist aus Wien und er ist, habe ich vergessen, woher. Und der Theologe gestern, als ich es gestern hörte, der sagte, und das war mir völlig neu, dass auch die Agape-Liebe, die ich immer als die Liebe verstanden habe, die von Gott geschenkt, unabhängig ist von der Zuneigung zum Nächsten. Er sagt, auch die Agape-Liebe ist eine Liebe, die abhängig ist davon, dass ich dem anderen erstmal zumindest, dass ich ihn zumindest nicht abstoßen finde. Mm. Mit meinen Worten wiedergegeben. So, und ich persönlich glaube, also das ist ja so griechisches Denken, diese Unterscheidung. Und wenn ich jetzt, das Hohelied ist ja hebräisches Denken. Wenn ich also nochmal ganzheitlicher denke, dann glaube ich tatsächlich, wenn es so ist, dass Liebe immer auch die Annahme des Gegenübers bedeutet, dann glaube ich, oder nochmal anders, es gibt ja das Doppelgebot der Liebe, also Gott, sich selbst und den Nächsten zu lieben. Und ich glaube, wenn ich mich selbst liebe, wenn ich also imstande bin, mich selber anzunehmen, dann bin ich auch imstande, den anderen anzunehmen, ihn zu lieben. Und dann bin ich auch imstande, Entscheidungen aus Liebe zu treffen. Also zum Beispiel auch zu verzichten. Wenn wir nochmal auf den Unfrieden in der Welt zu sprechen kommen, zu verzichten, irgendwelchen machtgeilen Gelüsten zu folgen, sondern zu sagen, okay, es geht hier nicht um mich, es geht um den Menschen an sich, es geht um diese Welt. Also ich glaube, das ist ein bisschen sehr weit gefasst und ich werde dir diesen Text predigen. Ich bin dann gerade aus dem Urlaub zurück und ich weiß auch nicht ganz genau, wo es hingeht. Ich habe mich ja schon entschieden, dass es für mich ein erotischer Text ist zwischen zwei Liebenden. Ich würde aber, glaube ich, gerne, und damit kommen wir auch in die Schlussrunde, denn die Zeit ist schon wieder um, ich würde, glaube ich, gerne dahin kommen zu sagen, wenn ein Mensch imstande ist, einen Menschen zu lieben, sein Gegenüber zu lieben, sich zu lieben und sein Gegenüber zu lieben, dann kann diese Liebe auch darüber hinaus, also über die Erotik, über die Anziehungskraft hinaus wirksam sein.
Ja, also mir geht es auch so, dass für mich jetzt diese zwei Verse aus dem Hohelied nochmal ganz stark korrespondieren mit der Perikope von vor zwei Wochen, also mit dem Epheser-Text, Epheser 5, Vers 16. Macht das Beste aus eurer Zeit, gerade weil es schlimme Tage sind. Und da haben wir ja darüber gesprochen, dass diese Zeit auskaufen und nutzen eigentlich noch viel mehr bedeutet. Welcher Sache verschreibst du dich? Was ist dir so wichtig und von so hohem Wert, dass das so eine Relevanz in deinem Leben hat? Und da finde ich, sich ganz der Liebe zu verschreiben, finde ich die beste Variante zu leben und sein Leben zu gestalten. Und das entnehme ich hier. Und hier auch nochmal diese Zusage, welche Kraft und welche Power die Liebe hat. Und natürlich hören wir das als regelmäßige GottesdienstbesucherInnen. Wir sind ja keine Gottesdienstbesucher, sondern wir sind Gottesdienstgestalterinnen. Also ist das natürlich ein Thema, was jeden Sonntag mitschwingt, völlig klar. Aber trotzdem noch mal innezuhalten, das zu feiern und auch zu sagen, ja, das ist doch die größte Kraft, die größte Naturgewalt. Und Gott setzt auf diese Karte und ich will es auch tun, auf Liebe und Leidenschaft zu setzen, ja. Wohl wissend, dass das auch immer mal wieder verletzen kann oder dass mich das auch verletzlich macht, ja.
Mir ist ein Text von Christina Budaeck zu dem, was du gerade sagst, in die Hände gefallen aus dem Büchlein Trotzkraft. Das lese ich mal kurz vor. Angst und Liebe ist Text Nummer 150. Aber warum kann ich nicht immer vertrauen? Warum vergesse ich, wo ich mich bergen kann? Warum bin ich dünnhäutig, ziehe mich zurück, verschließe mich, werde böse? Ich ahne, es liegt nicht an der Quelle der Liebe. Sie sprudelt, ist immer da und immer zugänglich. Aber ich verstelle mir manchmal den Weg dorthin. Ich lasse es zu, dass andere Kräfte mich beeindrucken, einschüchtern, entmutigen, verunsichern. Und dann bekomme ich Angst. Vor Verletzung, Verlust, Versagen, Tod, Vergeblichkeit. Ich weiß mich plötzlich nicht mehr geliebt. Ich habe Angst, zu kurz zu kommen und schütze, verteidige, behaupte mich. Ziehe mich zurück, werde hart, schlage um mich. Ich vertraue nicht mehr. Ich vergesse, dass ich willkommen bin, einfach weil ich da bin, gewollt, gehalten, geliebt. Immer wieder ringen Angst und Liebe miteinander, Trennung und Lebendigkeit, Resignation und Hoffnung. Dann brauche ich eine Unterbrechung, eine Stimme, ein Wort von außen, eine Erinnerung an die Quelle, die mich von Angst erfüllt in liebevoll verwandeln kann, die ewig ist, ohne Mangel, ohne Grenzen, die unendliche Fülle.
Toll. Ja, ich will auch noch mal einen Gedanken zum letzten Teil, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Und ich finde, das ist auch so eine gute Botschaft. Liebe setzt ganz klar Prioritäten. Liebe fällt hin, wo sie hinfällt, sagt man ja so. Aber sie ist nicht käuflich und nicht korrupt. Und ich finde, das ist so eine gute Botschaft. Also ganz Liebe setzt natürlich Prioritäten, aber sie ist nicht käuflich und korrupt. Und das macht sie doch auch so besonders, ne? Und auch das hat was Heilendes für unsere Welt und was Heilendes für uns selbst.
Und in diesem Sinne ist die Liebe heilig, ne?
Ja. Heilig und heilend, ne?
Heilig und heilend. Und in diesem Sinne ist dann der Text, der, wie gesagt, ich nochmal, für mich ein erotischer Text ist, auch ein heiliger Text. Und ich glaube tatsächlich, dass die Liebe wirklich heilig ist. Und ja, ich weiß auch nicht ganz genau, wo es hingehen wird mit meiner Predigt. Da bin ich noch ein bisschen unsicher. Ich bleibe sehr wahrscheinlich bei der Ermutigung, die Liebe zu feiern, auch als erotische Liebe oder gerade als erotische Liebe an diesem Sonntag zu feiern. In dem Bewusstsein, dass alles, was wir auf dieser Erde erleben, endlich ist. Und die Liebe so stark ist wie der Tod. Und nach neutestamentlichem Verständnis sogar stärker als der Tod.
Ja, und die reformierende Kraft, und ein Tag später ist Reformationstag, ne? Also,
ja.
Also vielleicht kann man auch schon mal sagen, ey, also alles, was wir uns an Reformierung und an reformierenden Dingen wünschen, das entsteht durch Liebe oder es entsteht halt gar nicht. Mhm.
Ich habe in einer Predigt gelesen, ich weiß jetzt gerade nicht von wem, aber da ging es auch um das Hohelied und um 1. Korinther 13. Da schreibt der Kollege, das weiß noch, war ein Kollege, keine Kollegin, weil Gott uns liebevoll ansieht, werden wir Liebende.
Mhm.
Soweit. Hast du noch einen Schlussgedanken?
Nein, was ist das Evangelium? Haben wir das jetzt schon auf den Punkt gebracht?
Eigentlich nicht, gute Frage. Ha, es ist total geil, es ist das dritte Mal, dass du nach dem Evangelium fragst und ich dann zu dir sagen kann, ich leite, du hast das Evangelium. Es ist total, dreimal ist Bremer recht, viermal ist auch nicht schlecht. Ja, was ist das Evangelium? Das ist doch das Evangelium, oder?
Ich glaube,
Gott uns zu Liebenden macht.
Und überhaupt die Kraft der Liebe ist das Evangelium, ne? The power of love. Und dass die Liebe nicht korrupt und nicht käuflich ist. Kannst dich noch so bemühen.
Ja, ich glaube, für mich ist das Evangelium, dass Gott uns liebevoll ansieht und uns so zu Liebenden macht. Dass Gott diese Liebe, von der in diesem Text gesprochen wird, in anderthalb Versen, diese grundsätzliche Aussage, wie die Liebe ist, dieses Programmatische sozusagen, dass das Gott gewollt, dass es göttlich ist, geschaffen ist, das ist, glaube ich, für mich das Evangelium.
Ja, und die Liebe ist heilig und heilend und die einzige Kraft, die verändert. Das ist Evangelium pur.
Das ist wirklich Evangelium pur. In diesem Sinne wünsche ich all unseren HörerInnen, dass ihr diese lebensverändernde, alles verändernde Kraft der Liebe in eurem Leben erfahrt und sie dann auch weitergeben könnt, dass ihr selber Liebende seid und oder werdet. Und ich wünsche dir und mir, dass die Vorbereitung auf diesen Gottesdienst und euch allen auch, dass die gesegnet und voller Liebe sind. Alles Liebe.
Alles Liebe und ganz viel Inspiration.
Bis zum nächsten Mal. Ganz genau.
Tschüss.
Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.